Herzlich willkommen zu einer Tasse Theologie. Frage an Radio Erevan: Kann man als guter Kommunist eigentlich auch ein guter Christ sein? Antwort: Im Prinzip ja, aber warum wollen Sie sich das Leben doppelt schwer machen? Die Fragen an den fiktiven Sender Erevan haben immer Antworten mit derselben Struktur zur Folge. Im Prinzip ja, aber. Im Prinzip ja, aber das steht auch für eine bestimmte moralische Haltung. Wer so spricht, der folgt ethischen Grundsätzen, weiß aber im konkreten Sachverhalt oder in einer Alltagssituation, dass er auch ganz anders handeln kann. Dies stellt uns vor die Frage, welchen Sinn hat eigentlich die Existenz von Prinzipien? Warum muss es eigentlich Regeln geben, wenn diese doch, wie das Sprichwort sagt, am besten durch die Ausnahme bestätigt werden? Was ist ein Prinzip? Ein Prinzip dient dazu, in einem konkreten Fall eine Handlungsanweisung aus einer übergeordneten Norm zu generieren. Ein Prinzip ist also gleichbedeutend mit einer logischen Struktur, die uns einen Zusammenhang herstellen lässt. Wer täglich eine Runde Tischtennis spielt, hat sich dies zum Prinzip gemacht. Dabei kommen Prinzipien in verschiedenen Formen in unserer Welt vor. Am weitesten verbreitet ist die Form von Normen, Geboten bzw. Gesetzen. Du sollst nicht lügen, wäre ein konkretes Gebot, das als Prinzip gelten kann. Es handelt sich dabei nicht um eine konkrete Handlungsanweisung, denn im konkreten Fall müssen wir uns erstmal der Frage widmen, auf welche Art und Weise wir dieses Gebot unter die jetzt aktuelle Situation subsumieren können. Wir müssten also wissen, was eine Lüge ist. Wer nicht stehlen will, muss wissen, was Eigentum ist. Das ist im Fall des geistigen Eigentums gar nicht so einfach. Wer einem Prinzip folgen will, muss also die Inhalte, die das Prinzip bestimmt, in ihrer Abstraktheit bereits kennen. Nehmen wir uns einmal das Beispiel: Du sollst nicht Ehe brechen. Wer diesem Gebot folgen will, der muss natürlich wissen, was ist eigentlich eine Ehe? Ist das eine bürgerrechtliche Angelegenheit, also ein öffentlicher Vertrag, der vor dem Standesamt geschlossen wird? Handelt es sich um ein öffentliches Bekenntnis vor Gott und der Gemeinde? Oder handelt es sich einfach um einen Bund, zu dem sich zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts verabreden? Bereits diese letzte Frage zeigt, dass wir mit dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, eine Norm setzen, die auf sehr vielen Voraussetzungen aufruht. Warum soll es sich eigentlich um Menschen unterschiedlichen Geschlechts handeln? Warum sollen es nur zwei Menschen sein? Ja, warum sollen es eigentlich nur Menschen sein? Das alles ist mit dem Prinzip, du sollst nicht Ehe brechen, gar nicht mitgegeben. Dem Wortlaut nach steht das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, einer Heirat zwischen einem Mann und fünf Schimpansinnen überhaupt nicht im Wege. An diesem Beispiel sehen Sie, dass Prinzipien etwas anderes sein müssen als die bloße Befolgung des Wortlauts. Sie setzen bereits wesentliche Inhalte, die sie bestimmen, voraus. Dietrich Bonhoeffer hat dies einmal am Beispiel der Lüge deutlich gemacht. Er erzählt von einem Kind, dessen Vater wohl häufiger betrunken ist, und in der Schule wird dieses Kind nun vor die Situation gestellt, dass der Lehrer vor der versammelten Klasse die Frage stellt: Na, war dein Vater am letzten Wochenende wieder betrunken? Bonhoeffer erklärt nun die Situation dieses Kindes. Es kann die Situation nicht voll erfassen. Ihm fehlt die intellektuelle Fähigkeit, ihm fehlt auch die Befähigung, auf Augenhöhe mit dem Lehrer zu argumentieren. Die Frage des Lehrers bringt das Kind in Bedrängnis. Entgegen den Tatsachen sagt das Kind: Nein, mein Vater war nicht betrunken. Hat das Kind nun also gelogen? Hat es das Prinzip, du sollst nicht lügen, verraten? Dem Wortlaut nach müssen wir wohl sagen: Ja, das hat es. Und Bonhoeffer möchte das auch nicht abstreiten. Die Schuld für die Lüge gibt er aber nicht dem Kind, sondern dem Lehrer. Denn der Lehrer ist in dieser Situation der Einzige, der in der Lage ist, die gesamte Situation zu überblicken. Dieses Beispiel zeigt, dass es bei der Befolgung eines Prinzips nicht darum geht, dem Wortlaut zu folgen, sondern nach dem Geist des Prinzips zu fragen. Prinzipientreue selbst erfordert keine besonderen intellektuellen Anforderungen. Der Gehorsam, die Disziplin und die Ergebenheit, die notwendig sind, um Prinzipien zu folgen, sind wichtige Tugenden, ohne die wir unser Zusammenleben überhaupt nicht gestalten können. Aber aus Ergebenheit wird Kadavergehorsam, wenn der Sinn für das Warum verloren geht. Und Disziplin wird zum Fetisch, wenn sie um ihre selbst betrieben wird. Von Oscar Wilde stammt der Spruch, mir sind Menschen lieber als Prinzipien. Und Menschen ohne Prinzipien sind mir lieber als sonst etwas auf der Welt. Dahinter steht der Gedanke, dass Prinzipientreue nicht immer mit der Menschlichkeit Hand in Hand geht. Ja, dass Menschlichkeit und Prinzipienfestigkeit durchaus gegensätzlich sein können. Dabei ist allerdings auch der psychohygienische Aspekt von festen moralischen Prinzipien überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Wer einem Prinzip folgt, der geht davon aus, dass es feststehende Normen gibt, die immer Geltung haben. Prinzipien, das heißt feste moralische Grundsätze, dienen also der Handlungsentlastung. Ein Prinzip kann uns dazu anleiten, auf ganz einfache Art und Weise eine Entscheidung zu treffen. Es verhindert, dass wir jede konkrete Situation in ihrer vollen Komplexität erfassen und bewerten müssen. So ist beispielsweise der Diebstahl einer Kaugummipackung anders zu bewerten als der Diebstahl eines Smartphones. Angesichts der Vielfalt der Waren in einem Kaufhaus ist es aber viel einfacher und viel praxisnäher, prinzipiell nicht zu stehlen, als sich in jedem Einzelfall die Frage zu stellen, welche Folge hätte es jetzt, wenn ich dieses oder jenes in die Tasche steckte. Das Prinzip bewahrt an dieser Stelle vor Abwägungen und erleichtert das Leben ungemein. Dennoch gibt es Situationen, in denen die Aneignung fremder Dinge nicht als Diebstahl zu gelten hat. Denken wir hier an den Mundraub. Der Mundraub ermöglicht den Verstoß gegen das Prinzip, du sollst nicht stehlen, in einer ganz konkreten Situation, nämlich einer Notsituation. In einer solchen Notsituation hat sich auch das Kind angesichts der Frage des Lehrers befunden. Dabei führt die Notsituation selbst das Prinzip allerdings nicht ad absurdum. Wer ein Prinzip relativieren kann, der lehnt die normierende Funktion dieses Prinzips ja nicht ab. Er sagt nur, dass das Prinzip allein nicht geeignet sein kann, in konkreten Lebenssituationen Orientierung zu stiften. In der theologischen Ethik hat der Begriff des Prinzips eine vielschichtige, ja sogar eine gegenläufige Bedeutung. Zum einen wurde das göttliche Prinzip häufig als das grundlegende Prinzip aller christlichen Ethik- und Moralvorstellungen gewertet. Prinzipienorientierte christliche Ethiken haben sich selbst damit immer vor die Aufgabe gestellt, das höchste göttliche Prinzip zu ergründen und von diesem her das konkrete Handeln abzuleiten. Daraus sind in der Theologie Prinzipienkaskaden entstanden, Pyramiden, an deren Spitze die göttliche Autorität und an deren Ende das menschliche Handeln in der konkreten Alltagssituation stand. Eine ganz andere Aussagekraft hat das mit dem Begriff der Rechtfertigung verbundene protestantische Prinzip. Dieses Prinzip wendet sich vor allem gegen den Kadavergehorsam buchstabengetreuer Gesetzlichkeit. Das protestantische Prinzip greift immer dann, wenn sich etwas Endliches mit der Würde des Unendlichen bekleidet. Das protestantische Prinzip kehrt also die Beweislast um. Die Begründung moralischen Handelns fußt hier nicht auf der göttlichen Autorität, sondern auf der Feststellung, dass alles menschliche Handeln dem Endlichen unterworfen ist. Wird eine moralische Anschauung hingegen mit göttlichen Qualitäten ausgestattet, dann besteht die Aufgabe der theologischen Ethik darin, auf die Differenz zwischen dem Wirken Gottes und dem Handeln des Menschen hinzuweisen. Moralische Prinzipien, die menschliches Handeln orientieren, sind niemals absolut und unendlich. Die Frage, vor der wir stehen, ist also die folgende. dienen Prinzipien der Begründung unseres Handelns oder ihrer Orientierung. Wer das Handeln mit Prinzipien begründet, der folgt einem prinzipienethischen Ansatz. Wer Prinzipien hingegen als Aspekte der Orientierung für konkrete Lebenssituationen anerkennt, folgt einem situationsethischen Ansatz. Damit dürfte auch klar sein, warum die Ratschläge von Radio Erivan so ins Schwarze treffen. Sie ermöglichen es, die Normen, die für alle Geltung haben und die für das gesamte Kollektiv handlungsleitend sind, zu relativieren, ohne die Normen abzuschaffen. Frage an Radio Erivan: Dürfen die Bürger die großen Parteifunktionäre kritisieren? Antwort: Im Prinzip ja, aber es wäre schade um die Bürger. Das war eine Tasse Theologie.